Auslegung der Heiligen Schrift von Johannes Calvin. Der Kolosserbrief. Dieser Kommentar trägt den Titel Trübsale der Gemeinde. Kolosser 1, Vers 24. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was noch mangelt an den Trübsalen Christi, seinem Leibe zugut, welcher ist die Gemeinde. Wie wir nun lesen, nun freue ich mich. Bisher hat Paulus die Autorität aufgrund seiner Berufung für sich beansprucht. Nun aber beschäftigt er sich mit den Fesseln und Verfolgungen, die er für das Evangelium leidet, damit nichts der Ehre seines Apostelamts Abbruch tue. Denn auch dieses missbraucht Satan, um die Diener Gottes verächtlich zu machen. Außerdem ermutigt Paulus die Kolosser durch sein Beispiel, sich durch Verfolgungen nicht schrecken zu lassen, und betont seinen Eifer, um seine Würde zu heben. Ja, er bezeugt sogar mit einem ungewöhnlichen Pfand seiner Liebe zu den Kolossern, wenn er betont, dass er gern um ihretwillen die Trübsale erduldet. Kann jemand die Quelle dieser Freude angeben? Freilich, weil er die Frucht wahrnahm, die aus der Trübsal erwächst. Es ist, als ob er sagte: Süß ist mir die Trübsal für euch, weil ich sie nicht vergeblich erdulde. Ebenso schreibt er auch im ersten Brief an die Thessalonicher, dass er sich freue in aller Not und Trübsal durch ihren Glauben, von dem er gehört habe. Dann lesen wir: Und erstatte, was noch mangelt. Die Wortverbindung fasse ich als eine Begründung auf. Paulus gibt nämlich den Grund an, warum er im Leid froh ist. Er ist darin ein Gefährte Christi. Nichts Seligeres kann man wünschen als diese Gemeinschaft. Auch spricht er den Frommen den allgemeinen Trost zu, dass sie in allen Trübsalen, zumal wenn sie etwas für das Evangelium erdulden, Anteil haben an dem Kreuz Christi und auch an der seligen Auferstehung Gemeinschaft haben. Ja, er versichert sogar, dass so erfüllt wird, was an den Trübsalen Christi noch fehlt. Denn so heißt es in Römer 8, Vers 29, die Gott erwählt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Auch wissen wir, dass eine solche Einheit besteht zwischen dem Haupt und den Gliedern, dass der Name Christus zuweilen den ganzen Leib Christi umfasst. In 1. Korinther 12, Vers 12 redet er zwar von der Kirche, schließt jedoch, es verhalte sich in Christus wie in einem menschlichen Leibe. Wie also Christus einmal gelitten hat als Person, so leidet er täglich in seinen Gliedern. So werden die Leiden erfüllt, die der Vater nach seinem Ratschluss für den Leib Christi bestimmt hat. Die zweite Überlegung, die unsere Herzen in den Trübsalen stärken und trösten soll, ist folgende. Nach Gottes Vorsehung ist es so bestimmt und festgesetzt, dass wir Christus im Tragen des Kreuzes gleichgestaltet werden und unsere Gemeinschaft mit ihm sich auch darauf erstreckt. Er fügt noch einen dritten Grund hinzu. Seine Leiden bringen ihre Frucht nicht nur für wenige, sondern für die ganze Kirche. Vorher hatte er gesagt, er leide für die Kolosser. Nun betont er, weiter ausgreifend, dass die Frucht der ganzen Kirche zugute kommt. Über diese Frucht schreibt er im Brief an die Philipper. Das ist die klarste, ungezwungene und einfachste Auslegung. Paulus kann in der Verfolgung so froh sein, weil er dafür hält, wie er in 2. Korinther 4, Vers 10 ausführt, dass wir das Sterben Christi an unserem Leibe tragen müsse, auf dass auch sein Leben an uns offenbar werde. Ebenso in 2. Timotheus 2, Vers 11: Wenn wir mit leiden, werden wir auch mit herrschen. Wenn wir mit sterben, werden wir auch mit leben. Das Ende wird also glücklich und herrlich sein. Ferner dürfen wir nicht die Lebensgestalt ablehnen, die Gott für seine Kirche angeordnet hat, damit die Glieder Christi ihrem Haupte gleichförmig sind. Drittens müssen wir gern die Trübsale tragen, weil sie allen Frommen nützen und das Heil der ganzen Kirche fördern, indem sie die evangelische Lehre verherrlichen. Aber ohne Rücksicht auf diese Erörterungen des Apostels haben die Papisten ein neues Fündlein ausgebrütet, mit dem sie ihre Ablässe beweisen wollen. Sie nennen die Ablässe die Vergebung der Sündenstrafen, die uns die Märtyrer verdient haben. Denn weil sie die Vergebung der Sünden aus Gnaden leugnen, müssen sie eine Erlösung durch genugtuende Werke erdichten. Wo die Genugtuung das rechte Maß nicht erfüllt, rufen sie das Blut der Märtyrer zu Hilfe, damit es vor dem Gericht Gottes zusammen mit dem Blut Christi die Sühne leisten kann. Diese Mischung nennen sie den Schatz der Kirche, dessen Schlüssel sie nach Belieben übertragen. Sie schämen sich nicht, diese Stelle so zu verdrehen, dass sie eine solche verfluchte Gotteslästerung begünstigen soll, als hätte Paulus hier behauptet, seine Leiden hätten die Kraft, die Sünden der Menschen zu sühnen. Sie pressen das Wort, als ob Paulus leugnete, dass die Leiden Christi zur Erlösung der Menschen genügten. Jeder aber sieht, dass Paulus so spricht, weil der Leib der Kirche durch die Trübsale der Frommen vollkommen werden soll, wenn die Glieder ihrem Haupt gleichgestellt werden. Ich müsste den Verdacht einer falschen Beschuldigung fürchten, wenn ich solche Ungeheuerlichkeiten vorbringe, wenn nicht ihre Bücher es bezeugten, dass ich sie zu Recht beschuldigte. Auch pressen sie die Worte des Paulus, er habe für die Kirche gelitten. Es ist nur verwunderlich, dass diese spitzfindige Deutung keinem der alten Kirchenväter in den Sinn gekommen ist. Sie alle legen wie wir so aus, dass die Heiligen für die Kirche leiden, weil das den Glauben der Kirche stärkt. Die Papisten aber folgern daraus, dass die Heiligen Versöhner sind, weil sie ihr Blut vergossen haben zur Versöhnung der Sünden. Aber damit die Leser ihre Unverschämtheit genauer durchschauen, gestehe ich, dass die Märtyrer für die Kirche so gelitten haben wie Christus, aber auf verschiedene Weise. Das will ich lieber mit den Worten Augustins als mit meinen eigenen ausführen. Er schreibt in seinem Traktat zu Johannes 8, Vers 4: Wenn wir auch als Brüder für die Brüder sterben, so wird doch das Blut keines Märtyrers zur Vergebung der Sünden vergossen. Das hat allein Christus für uns getan. Er beschenkt uns nicht mit seinen Gaben, damit wir sie nachahmen, sondern ihm dafür freudig danken. Das Gleiche führt er im 4. Buch an Bonifatius aus. Wie der einzige Sohn Gottes Menschensohn geworden ist, um uns zu Söhnen Gottes zu machen, so hat er auch allein für uns die Strafe ohne Schuld getragen, damit wir durch ihn ohne Verdienste die ungeschuldete Gnade erlangen. Ähnlich heißt es bei dem römischen Bischof Leo: Die Gerechten haben den Siegespreis empfangen, aber ihn nicht ausgeteilt. Aus der Tapferkeit der Gläubigen sind die Beispiele der Geduld hervorgegangen, nicht die Gaben der Gerechtigkeit. Natürlich ist ihr Sterben einzigartig gewesen. Jedoch hat niemand mit seinem Tod die Schuld eines anderen bezahlt. Aus dem Zusammenhang geht klar hervor, dass die Worte des Apostels diesen Sinn haben. Er fügt nämlich hinzu, dass er gelitten habe nach dem Amt, das ihm anvertraut wurde. Aber wir wissen, dass ihm das Amt anvertraut worden ist, nicht um die Kirche zu erlösen, sondern um sie zu erbauen, und das bekennt er bald nachher ausführlich. Da schreibt er auch an Timotheus, dass er alles erdulde, um der Erwählten willen, damit sie das Heil in Christus erlangen. In 2. Korinther 1,4 schreibt er, dass er gern alles ertrage zu ihrem Trost und Heil.